Alle leise.
Wir machen jetzt Quatsch.
Schön, dass du da bist bei Hi Family, dem Elternpodcast für Familien mit Autismus, ADHS und anderen Besonderheiten.
Achtung, das fällt gleich runter.
Mir doch egal.
Und wer räumt das jetzt alles wieder auf?
Ich nicht.
Die Kackwurst-Mama.
Der ist doch komplett irre.
Hallo Freunde der Sonne, wie schön, dass du wieder zuhörst bei Hi Family, deinem Podcast für Familienleben jenseits der Norm. Und ich möchte heute mit euch den August-Revue passieren lassen, diesen so besonderen Monat, weil er ja zumindest für uns in Bayern der Monat ist, an dem keine Struktur da ist von außen, keine Betreuung für die Kinder, Schule zu, die meisten Kitas und Kindergärten haben zu, zumindest ein Großteil des Monats. Und es war schon ein echt intensiver Monat. Aber bevor wir da jetzt reinstarten, gibt's wie immer den gemeinsamen Check-in, der jetzt auch ganz schön zu kurz kam, fand ich, wenn man so die letzten Folgen anschaut, in denen ja auch zwei Interviews mit dabei waren, wo ich mir dann so dachte, boah, nee, also der muss jetzt unbedingt mal wieder kommen. Wer den schon kennt, darf einfach machen, was genau dir jetzt gut tut. Ansonsten kannst du gerne dich einfach mal fallen lassen und von mir leiten lassen. Der gemeinsame Check-in ist so der Moment am Tag oder jetzt halt hier im Podcast, an dem du dich mal mit dir selbst wieder connecten kannst, weil ich der Meinung bin, dass wir das im Alltag viel zu selten machen und das generell viel zu kurz kommt. Und deshalb ist es für mich einfach so ein fest etabliertes Ding im Hi Family Podcast, dass wir erstmal gemeinsam einchecken. Und du darfst dazu gerne die Augen zumachen oder, wenn das gerade nicht passt, den Blick so ein bisschen weich werden lassen. Und mal deine Antennen, die in alle Richtungen nach außen gerichtet sind, ganz aktiv einfahren. Und dich mal auf dich selbst konzentrieren. Verbinde dich mal mit deiner Essenz. Spür mal rein, wie geht's dir gerade? Wie ist dein Herzschlag? Ist er ruhig und entspannt? Oder ist er ganz schön angestrengt und schnell? Bist du gerade gestresst? Bist du wütend? Bist du unterwegs? Bist du noch ganz schnell am Essen machen oder so? Oder im Fitnessstudio am Abstrampeln? Die Wut rauspowern aus dem Körper? Oder geht's dir eigentlich gerade gut? Bist du entspannt? Spür da einfach mal rein und versuch, egal was da jetzt kommt, was du wahrnimmst, das nicht zu bewerten, sondern wirklich mal einfach als Check-up zu sehen. Du checkst gerade mal die Lage, wie es dir geht. So als würdest du in den Kühlschrank reingucken und sagen, ah, okay, was ist hier eigentlich Sache, ne? Das ist ja sowas, das machen wir doch ständig, oder? Weil das ist ja wichtig. Was gibt's zu essen? Was haben wir denn da? Was muss eingekauft werden? Was kann vielleicht mal weggeschmissen werden? Was schimmelt schon vor sich hin im Kühlschrank? Auch mal mutig sein und in die hintersten Ecken vom Kühlschrank gucken. Und genau so selbstverständlich sollte es eigentlich sein, dass wir auch mal bei uns reinschneien und mal reingucken und abchecken, was ist eigentlich bei uns gerade los? Wie geht's uns? Und wenn du dir da so einen Überblick verschafft hast über deinen aktuellen Zustand, dann darfst du gerne mal eine Hand an dein Herz legen und eine an deinen unteren Bauch. Und lass jetzt mal auch ganz bewusst den Bauch los, alle Anspannung im Bauch loslassen. Lass die Schultern nach unten hinten fallen. Entspann dein Gesicht. Und atme dann einmal durch die Nase tief in deinen unteren Bauch ein Halt kurz die Luft an und aktiviere alle Zellen in deinem Körper dadurch. Und dann tief und vollständig durch den Mund wieder ausatmen. Und noch einmal einatmen durch die Nase in den unteren Bauch. Kurz anhalten und dann alles rauslassen. Wenn es dir gut tut, dann stell dir vor, wie du Entspannung einatmest oder Liebe oder Freude oder Zuversicht. Und beim Ausatmen stell dir vor, wie du alles ausatmest, was du gerade nicht mehr brauchst. Stress, Sorgen, Frust, Angst, Überforderung, einfach raus damit. Genau. Und du darfst es gerne einfach so weitermachen, noch ein paar Mal für dich ein- und ausatmen, während ich langsam in das heutige Thema einsteige und euch von unserem August erzähle. Ich gebe ja jedem Monat immer so eine Punktzahl, so eine ganz intuitive, die ich mir am Anfang auch, also im Voraus auch nicht überlege, sondern das ist immer so, ja, welche Punktzahl würde der August jetzt bei uns bekommen für mich? Ich würde ihm 7 von 10 Punkten geben. Einfach so aus dem Bauch heraus. Ich finde, es ist immer ein ganz guter Indikator. Ich kann euch das auch nur ans Herz legen, dass ihr das mal so für euch selbst mal macht. Vielleicht auch für bestimmte Wochen oder für bestimmte Tage, dass man immer so am Ende des Tages mal guckt, ja, wie war denn der Tag? Weil ich auch oft finde, also ja, gerade so in der westlichen Kultur ist man ja auch immer so drauf geprägt, oder vielleicht ist es ja generell auch so, dass wir so gucken, was lief denn nicht so gut? Oder dass wir uns eher so an diesen Dingen festhalten, die schwierig waren und die anstrengend waren. Und ich habe jetzt in den, ja bestimmt auch schon, ich glaube seit Anfang des Jahres, machen wir es auch mit den Kindern, regelmäßig beim Abendessen, dass wir wirklich so ganz bewusst den Fokus auf das legen, was gut war. Und sie dann auch fragen so, hey, was war denn heute besonders schön? Worüber hast du dich gefreut? Mit wem hast du gespielt? Was hat dich heute glücklich gemacht? Gab es auch was, das dich geärgert hat? Und dann da so mit den Kindern einfach über den Tag zu sprechen. Und wir haben eine große rosane Glasvase auf unserem Regal stehen. Und da steht Glücksmomente drauf. Und mindestens einmal im Monat setzen wir uns da zusammen hin und schreiben dann nochmal so ganz bewusst Glücksmomente auf, die wir in den letzten Tagen oder Wochen hatten. Oder halt auch ja direkt dann, wenn sie passiert sind, dass wir dann sagen, oh, das ist jetzt aber ein Glücksmoment, oder? Das muss in die Vase rein. Um einfach auch diesen Fokus auf das Gute zu haben und das nicht ständig zu übersehen. Das ist ja irgendwie so, kennt ihr das? Wir hatten jetzt hier im August echt eine Krankheitswelle bei uns zu Hause. Gott sei Dank sind wir weitestgehend davon verschont geblieben. Mein Mann war 5 Tage mit so einem grippalen Infekt dann flach gelegen, aber Gott sei Dank der Rest der Familie nicht. Und es ist ja dann auch so, ich hatte dann einige im Freundeskreis, die auch krank waren. Und während man krank ist, ist es ganz schlimm und einem fallen 1000 Dinge ein, die wehtun und die doof sind. Und man vergisst dann oft den Moment, an dem die Krankheit vorbei ist und man wieder gesund ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Also wenn man dann wieder gesund ist, dann schätzt man das gar nicht wert und sagt, wow, ey, ich bin wieder gesund. Oh cool, ich bin wieder gesund und ich fühle mich so gut, weil mir nichts mehr wehtut. Sondern es ist dann so, okay, die Krankheit ist weg und ja, alles wieder beim Alten, aber ich bemerke das gar nicht. Und genauso ist es ja oft im Alltag, dass man die Sachen, die doof sind oder die nicht so gut laufen, dass man denen voll die Beachtung schenkt und sich dann auch da voll die Gedanken zumacht oder auch mit anderen drüber austauscht. Und das, was eigentlich alles gut läuft, ja, das ist so, ja, wird gar nicht groß drüber nachgedacht, wird einfach so hingenommen. Und dem sollte man eigentlich viel mehr Beachtung schenken. Und das machen wir eben ganz bewusst in der Familie, einfach mit so Glücksmomenten, die wir da dann uns aufschreiben und sammeln. Oder indem wir dann abends nochmal eine Runde am Tisch sitzen und darüber sprechen. Oder was ich auch super gerne mit den Kindern abends im Bett mache, ist, dass wir dann nochmal im Bett so den Tag Revue passieren lassen und nochmal darüber sprechen, was eigentlich schön war. Weil ich finde, gerade wenn man dann im Bett liegt und die Kinder genau wissen, so jetzt ist Schlafenszeit, jetzt komme ich runter, jetzt ist die Ruhephase, dann sind die nochmal ganz anders zugänglich. Und unser August war im Grunde total unspektakulär, weil wir in den Sommerferien jetzt gar nicht groß im Urlaub waren. Mein Mann und ich haben uns abgewechselt mit Arbeiten und die ersten 2,5 Wochen hatte er frei und hat sich um die Kinder gekümmert und ich hatte so für mich vor allem Zeit zum Arbeiten und dann aber auch, und das fand ich ziemlich cool, wie wir das dann so für uns, ja, dieses Jahr zum ersten Mal einfach so besprochen haben. Also ich hatte dann zum einen Zeit zum Arbeiten, aber ich arbeite ja jetzt eigentlich nur halbtags und habe jetzt auch gar nicht so mega krass die To-Dos im August, weil da auch ja generell viel weniger los ist und weniger Anfragen reinkommen. Aber dann war mein Mann eben doch trotzdem mit den Kindern auf einem Tagesausflug und dann hieß es, ja, wir kommen erst abends um 7 oder die Kinder kommen dann schon schlafend im Auto nach Hause. Und dann hatte ich plötzlich auch so Freizeit im August. Oder dadurch, dass die Kinder dann oft auch mit dem Papa zu Hause waren und es daheim dann ziemlich laut und wild war, bin ich dann mit meinem Laptop irgendwo an den See gegangen und habe es mir dort gemütlich gemacht und hatte dann so eine ganz andere Arbeitslocation. Und das war total cool, weil ich plötzlich gemerkt habe, oh krass, ich bin nicht mehr so sehr diese Kleinkindmama. Und meine Kinder werden irgendwo auch selbstständiger. Also ich finde das schon mit Neurodivergenz deutlich langsamer und ja anders als ohne Neurodivergenz. Es ist schon deutlich betreuungsintensiver. Und trotzdem ist eine Entwicklung da, finde ich, wenn man sich dem auch mal, ja, diese Idee mal öffnet und sagt, okay, welche Entwicklung ist denn da? Was entwickelt sich denn? Und das ist schon irgendwo ein schönes Gefühl gewesen, so zu sehen, boah, geil, das ist jetzt in Ordnung, dass ich auch nicht immer dabei bin und alles mit denen mache. Und die verstehen das jetzt, dass ich arbeite und der Papa jetzt gerade mit ihnen was macht. Und dann hatten wir eben nach den 2,5 Wochen den Switch, wo dann mein Mann jetzt wieder arbeitet und ich mit den Kindern bin. Und er ist jetzt auch einige Tage immer wieder unterwegs gewesen und gar nicht da. Und es war für mich auch schon der Oberhorror, mir dann so vorzustellen, beide Kinder alleine, also alleine ins Bett zu bringen. Ne? Das ist für mich eins der schwierigsten Dinge, wenn ich alleine für beide Kinder zuständig bin, weil es normalerweise bei uns nicht so ist, sondern mein Mann macht ein Kind und ich das andere. Und aber auch die Ernährung meiner Kinder. Also meine Kinder sind ja auch komplette Picky Eater, die essen super speziell. Das ist auch wirklich für mich so ein Trigger-Thema. Ich finde immer, das darf niemand miterleben. Niemand, kein Besuch darf miterleben, wie bei uns zu Hause gegessen wird, beziehungsweise wie bei uns nicht gegessen wird, wie ich mich auch von meinen Kindern da, also ich habe immer so das Gefühl, die Menschen, die das dann mit angucken, die denken dann, wow, die lässt sich ja von ihren Kindern komplett rumkommandieren. Da gibt's dann das eine Gericht und das schmeckt dann plötzlich nicht und dann rennt sie in die Küche und macht das nächste und macht noch eine Alternative für das eine Kind und parallel eine andere Alternative für das andere Kind. Oh mein Gott, also sowas würde es bei uns zu Hause nicht geben. Also dieses Judgment, diese Bewertung von außen, die finde ich, die stresst mich total. Und es ist tatsächlich auch so, wenn dann eben Leute das miterleben, die mich jetzt nicht super eng kennen oder auch Leute, die mich eng kennen, aber das ist halt, also die sind dann schon auch, denen fällt zum Teil die Kinnlade runter. Und das ist aber einfach so ein Thema, ich war selbst ein wahnsinniger Picky Eater als Kind und ich kenne einfach dieses Gefühl, du machst das nicht freiwillig als Kind. Ich habe ja auch eine Neurodivergenz und ich bin, was dieses ganze Geschmacksnerven, aber auch Konsistenzen in meinem Mund, da bin ich einfach hypersensibel und manches ertrage ich nicht in meinem Mund. Es geht einfach nicht und das war als Kind viel, 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 viel extremer und schwieriger und manche Gerüche gehen auch nicht, aber vor allem Konsistenzen in meinem Mund und das sehe ich dann schon und wenn ich das dann wirklich, wenn ich gezwungen werde, das zu essen, dann übergebe ich mich auch. Also das ist auch schon mal passiert in meiner Kindheit und ich kann das einfach so nachvollziehen, wie das dann ist, wie man sich fühlt und vor allem auch, wie schrecklich man sich selbst fühlt als Kind, wenn dann sowas passiert, ne? Also wenn dann irgendwie ein Essen zubereitet wird und das schmeckt plötzlich anders, weil die Mama oder der Papa eine neue Gemüsebrühe ausprobiert hat oder so oder gekauft hat. Und das schmeckt man dann raus und das ist einfach, ja, super sensibles Thema bei uns, das Thema Essen. Und das war ich schon so, dass ich mir dachte, puh, jetzt bin ich hier 2 Wochen zuständig für alles bei meinen Kindern, also die Kinder wirklich zu ernähren und auch ins Bett zu bringen. Und das wird super anstrengend, also weil ich eben auch ADHS habe und für mich ja generell Routinen und regelmäßige Abläufe total herausfordernd sind. Ich bin darin richtig schlecht. Und deswegen war das für mich schon, also ich hatte da richtig Respekt davor, vor dieser Zeit auch und habe mir dann auch viel, ja, so Strukturen eben geschaffen. Also ich habe mir wirklich überlegt, was gibt es zu essen, was soll ich kochen, wann kaufe ich das ein, wie gestalte ich die Tage mit den Kindern, wer kann mit anpacken, wer kann mich unterstützen und wie kann ich gucken, dass ich, ja, darin nicht untergehe, so in diesem ganzen Verantwortungs-Organisationsding, das da auf mich zukommt. Und dann habe ich wirklich mich hingesetzt und auch so mit KI so ein bisschen drüber geschrieben und mir Ideen geben lassen und Sachen nochmal so ein bisschen, einfach mit KI so besprochen. Weil ich finde, das ist einfach eine super Hilfe, eine super Stütze, hat da auch ganz tolle Ideen, wenn man da ganz klar schreibt, was man braucht, was das aktuelle Problem ist, was das aktuelle Thema ist. Und wenn man da sagt so, hey, was für Ideen hast du, wie kann ich das besser gestalten, wie komme ich da einigermaßen gut durch? Und dann habe ich einen Essensplan gemacht und habe dann auch wirklich, also 7 Tage mir überlegt, was machen wir und wie mache ich das, also wirklich morgens, mittags, abends. Und in der nächsten Woche gibt es genau dasselbe oder gab es genau dasselbe. Also es wird sich einfach komplett wiederholen. Und das war eben auch so eine Idee von KI, weil die dann auch meinte, ja, also du musst jetzt nicht hier 20 Tage lang komplett krass jedes Mal irgendwas auffahren, sondern du machst einen Wochenplan für Essen und das wiederholt sich jede Woche jetzt und es darf auch in dieser Woche darf dann auch einmal Tiefkühlpizza vorkommen und einmal Pfannkuchen zum Mittagessen, ne? Also auch so einfache Gerichte vor allem einfache Gerichte. Hauptsache die Kinder essen das und das ist einfach so immer so ein Safe Food für jedes Kind dabei. Ja, und dann habe ich das mir alles so aufgeschrieben und Pläne gemacht und an den Kühlschrank gepinnt, einfach für mich, ne, weil ich ja so ein Mensch bin, ich bin in solchen Dingen einfach super spontan, also ich gucke halt in den Kühlschrank, was gibt's zu essen, dann nehme ich mir da was raus und wenn es halt da gerade mal nichts gibt, dann mache ich mir halt Nudeln mit Pesto oder so oder esse 3 Tage lang Haferflocken mit Banane. Das ist für mich nicht so das Drama. Aber für die Kinder ist natürlich wichtig, auch was zu essen, was Gutes und so zu haben. Und dann habe ich das auch alles mit den Kindern besprochen. Das fand ich auch ziemlich cool, weil das jetzt auch einfach vom Alter her geht. Weil ich dann auch so meinte, hey, guckt mal, das wäre unser Essensplan. So machen wir das. Wie findet ihr den? Fehlt euch da noch was? Und dann war das so, nee, passt. Oder ja, ich hätte gern noch das Gericht. Okay, welches können wir dafür austauschen? Und ja, dann hat man so einfach so eine Struktur. Und dann habe ich mir auch eine Tagesstruktur überlegt. Also so, dass ich mir dachte, gut, wir starten in den Tag um 7. Und wer davor wach wird, beschäftigt sich alleine, ruhig. Und wir sind ja im Familienbett und dann war es so, mein Großer, der ist ja generell ein totaler Frühaufsteher, der wacht meistens schon so 5:45 auf. Also 5.45 Uhr und der holt dann immer seine Kopfhörer und macht bei mir mit dem Handy, verbindet er das und hört Spotify, hat da auch schon so komplett seine eigenen Playlists und dann geht er in sein Zimmer und schaukelt, der hat eine Indoor-Schaukel, bestes Ding ever, diese Schaukel in sein Zimmer zu packen, weil er einfach schaukeln liebt und er kann wirklich eine Stunde schaukeln, das macht dem gar nichts, das ist für den super. Aber meistens wacht dann auch schon seine Schwester um 6.20 Uhr auf oder so. Und das ist dann richtig süß. Die geht dann immer zu ihrem großen Bruder rüber und dann spielen die gemeinsam bis 7, aber wirklich bis Punkt 7. Und dann werden wir Eltern geweckt. Also das ist eigentlich schon ganz cool. Es hat sich gut etabliert. Natürlich passiert es regelmäßig, dass die Kinder sich auch mal die Köpfe einschlagen und ja, der Große was anderes spielt, als die Kleine möchte. Oder ja, die einfach dann anfangen zu streiten, zu weinen und dann wird irgendwie ständig ins Schlafzimmer gerannt. Die Schwester, der Bruder und hier und Mama und Papa. Ne, so, oder dann versucht der Große Frühstück zu machen oder die Kakaos zuzubereiten und verkleckert die Hälfte, weil hibbelig und so weiter und alles in dreifacher Geschwindigkeit. Und dann kommt meine Tochter reingerannt, Mama, alles ist verschüttet, die ganze Küche ist voller Milch. So, das ist ja auch klar, aber das, ja, ich würde sagen, es gibt mehr gute Tage, also Tage, an denen das gut funktioniert mit dieser Routine bis 7, als Tage, an denen es nicht so gut funktioniert. Und mei, also ich bin da halt auch immer so, ich sag gut, es ist jetzt, wie es ist. Und trotzdem ist es auch manchmal einfach, wenn die dann einen so aus der Tiefschlafphase holen. Ich finde das nach wie vor echt schlimm, wenn man so aus der Tiefschlafphase von den Kindern geholt wird und dann sind die auch noch so in einem Wutanfall oder kommen dann beide schreiend reingerannt ins Schlafzimmer, weil sie miteinander gestritten haben und du guckst auf die Uhr und denkst so, okay, 6.20 Uhr, fuck my life. Und du warst einfach gerade in so einem Tiefschlaf drin und dann gibt's da großes Drama. Das sind dann auch immer so die Momente, an denen ich, also wenn ich ausraste, dann raste ich in solchen Momenten aus. So diese frühen Morgenstunden, wenn ich da dann einfach so aus dem Schlaf gerissen und krass gestresst werde, dann raste ich aus manchmal und schrei halt einfach. Ne? Dann werde ich halt zu so einer Wutfurie und schrei in der Gegend rum. Es kann doch nicht wahr sein. Könnt ihr nicht einmal bis 7 Uhr und kriegt doch mal euren Scheiß alleine hin. Ja, genau. Und genau, das ist so, also es war dann so diese Idee mit dem Morgen und zwischen 7 und 9 wird dann gefrühstückt und auch das ist bei uns ganz entspannt. Die Kinder trinken erstmal eben beide einen Kakao und ich oder mein Mann, wir erstmal Kaffee und auch erst später essen wir dann was, weil wir da auch alle eigentlich so sind, dass wir nicht direkt so was essen, was Großes essen können. Und dann war das auch erstmal so, okay, wir machen dann einen ganz smoothen Start in den Tag. Die Kinder können dann spielen, können was für sich machen. Und so ab 12 ist so das Ziel, dass man Schlafanzug ausgezogen hat und Zähne geputzt hat. Und dann ja, guckt man, dass es was zum Mittagessen gibt. Und dann kann man noch so eine Aktivität einplanen, wenn überhaupt. Und ich habe dann auch immer so nach dem Frühstück die Kinder zusammengetrommelt und mit denen besprochen, hey, was wünschst du dir heute? Was wünschst du dir heute? Und was wünsche ich mir? Und das war echt ganz gut, oder das läuft ganz gut. Wir haben ja immer noch Sommerferien bis Mitte September, weil es dann wirklich auch für die Kinder cool war oder in Ordnung war, wenn wir dann eben auch zusammen mal zum Supermarkt gegangen sind oder eben was gemacht haben, was ich cool fand. Mal einfach raus in die frische Luft, an den See oder so. Und dann war es so, okay, das will die Mama, es ist der Mama wichtig, dann machen wir das eben auch. Okay, ja Mama, das passt. Wenn wir dann auch unsere Sache machen dürfen, ist es okay. Und dann ist eben auch die Herausforderung, finde ich, mit Geschwistern, vor allem wenn da eben auch Neurodivergenz eine Rolle spielt, junger Vater, diese unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder, oh mein Gott. Also das ist gerade richtig heftig. Das bringt mich dann auch regelmäßig an meine Grenzen. Und unser Sohn wollte einfach, jeden Tag hat er sich dasselbe gewünscht, ne? Der ist ja Autist. Und er wollte einfach jeden Tag S-Bahn fahren und danach ein Eis essen. Und das war dann schon so, dass meine Tochter gesagt hat, och nee, nicht schon wieder die blöde S-Bahn. Ich kann die S-Bahn nicht mehr sehen. Ich habe keinen Bock mehr auf die S-Bahn. Und dann versuchst du halt zu erklären und naja, und guck mal. Und ja, also das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und wenn dann meine Tochter was möchte, wo ich genau schon merke, okay, das ist für unseren Sohn eigentlich viel zu krass, absolut too much, mit zu vielen Menschen, das schafft er nicht. Ja, dann muss man da halt so versuchen, das auszutarieren oder auch wirklich zu gucken, ja, kann man vielleicht noch Betreuung für das andere Kind jeweils herbekommen. Und da ist eben dieses Netzwerk wieder so wichtig. Und bei uns ist es ja so das Riesenglück, dass wir inzwischen ja beide Omas in der Nähe haben und da dann auch oft einfach die Omas eingesprungen sind und ich dann meine Mutter zum Beispiel angerufen habe und gemeint habe, Mama, der Große will heute schon wieder S-Bahn fahren und ja, die kleine Murmel kriegt die Krise. Je nachdem, ne, dann mal so im Wechsel, dann ist halt mal meine Mama S-Bahn gefahren, dann ist meine Schwiegermutter S-Bahn gefahren mit ihm. Und das ist eben schon was, was er einfach sehr, sehr liebt, wo er sich auch extrem gut auskennt. Also er kennt das komplette Streckennetz bei uns und weiß so krass Bescheid über die S-Bahnen, wann welche wo abfährt, welche S-Bahn welche Farbe hat. Das ist crazy. Und einmal ist dann tatsächlich auch passiert, dass er vorhatte, da und dahin zu fahren mit der und der S-Bahn. Und er hat sich da riesig drauf gefreut. Also er hat auch so bestimmte Lieblings-S-Bahnen. Und dann war ganz klar, an diesem einen Tag darf er mit dieser ganz besonderen S-Bahn fahren. Und es war für ihn wirklich ein absolutes Highlight. Und dann gab es eine Baustelle. Und diese S-Bahn, diese besondere S-Bahn, ist auf dieser Strecke erst wieder ab 22.25 Uhr gefahren. Und wir saßen dann an dieser S-Bahn-Haltestelle und mein Sohn hat einen, ja, ich würde jetzt nicht sagen einen richtigen Meltdown, aber er hat einen Wutanfall bekommen, also so einen halben Meltdown, also er war noch ansprechbar und so, aber es war einfach, er konnte sich nicht mehr beherrschen, er hat laut geschrien und geheult und geflucht und geschimpft und alle Menschen am Bahnsteig haben uns fassungslos angeschaut und ja, sich wahrscheinlich alle möglichen Dinge gedacht, außer dass unser Sohn Autist ist und das gerade einfach wirklich ganz, ganz schwierig für ihn ist. Das ist so mein Kopfkino, vielleicht ist es ja gar nicht so. Und ein paar Menschen dachten, oh je, ne, ganz klar, autistischer Junge, der gerade einen Meltdown hat oder so einen halben. Aber ja, ich habe dann immer so das Gefühl, die Leute urteilen total krass und können das irgendwie gar nicht nachvollziehen, weil der einfach auch komplett ausgeflippt ist. Ne? Also es war dann wirklich, man merkt schon, also das ist dann halt kein normales Weinen, sondern es ist ein hysterisches, lautes, dramatisches, panisches Weinen, also ein Schreien auch irgendwo. Und in so einer Intensität, dass die Leute auch echt erschrecken und sich denken, um Gottes Willen, was ist denn mit dem Kind los? Da muss man doch helfen, da muss man doch einschreiten. Was ist denn los? Also die sind wirklich erschüttert und erschrocken und drehen sich dann um und sprechen miteinander drüber, was ist denn da, also was ist denn mit dem Kind, ne? Also hat die Mutter, musste mich gerade mal kurz anders hinsetzen, hat die Mutter jetzt gerade ihr Kind geschlagen oder so? Also das ist dann wirklich so dramatisch, dieses Weinen. Ja, und dann hat natürlich unser Sohn gemeint, er will jetzt hier an dieser S-Bahn, es war 12 Uhr irgendwas, er will jetzt an dieser Haltestelle sitzen bis 22.25 Uhr und warten, bis diese S-Bahn kommt. Und dann saß ich da, ne, mit unserer vierjährigen Tochter und ich alleine mit den beiden und wusste, wenn ich da jetzt Nein sag, flippt er aus. Dann habe ich echt überlegt, wie ich das hinkriege. Und inzwischen ist so eine Strategie, die ich da fahre, dass ich sage, hey, ich muss darüber nachdenken. Ich muss mir dazu Gedanken machen. Ich kann das jetzt nicht spontan entscheiden. Gib mir mal einen Moment, um darüber nachzudenken. Und dann gebe ich dir eine Antwort. Und da will er auch immer genau wissen, wie lange ich jetzt nachdenken muss. Und wenn ich ihm dann auch ich sage dann zum Beispiel, ich brauche eine halbe Stunde. Gib mir mal eine halbe Stunde und dann habe ich gut drüber nachgedacht. Weil wenn ich jetzt sofort antworten muss, dann würde ich Nein sagen. Aber vielleicht fällt mir eine gute Idee ein in einer halben Stunde. Und es ist dann auch okay für ihn. Und dann ist es auch wirklich so, dass ich in dieser Zeit echt so überlege, okay, welchen Deal könnten wir machen? Also wo könnten wir uns in der Mitte treffen? Was könnte ich ihm alternativ anbieten? Wie kann ich das irgendwie deeskalieren und so? Und dann hatte ich eben so die Idee, dass ich ihm erstmal erkläre, dass er um die Uhrzeit gar nicht mehr draußen sein darf, dass es verboten ist. Das ist auch was eigentlich ganz gut zieht, wenn ich sage, das ist verboten. Kinder in deinem Alter dürfen nach 22 Uhr gar nicht mehr draußen S-Bahn fahren. Das ist eine Regel, das ist verboten. Und dann guckt er immer so, ne? Weil das sind ja Regeln und das ist dann ein Verbot. Und kommt dann die Polizei, ich sage, ja, wenn die Polizei kommen würde, dann würden die mich schon fragen, warum ich mit euch beiden so spät noch unterwegs bin. Ja, das sind dann diese Notlügen, ne? Und das war aber dann für ihn auch nicht okay. Also ich habe dann schon gemerkt, nee, es geht einfach nicht. Also es war für ihn wirklich so Systemerror, ne, dass diese S-Bahn da jetzt nicht fuhr. Und dann habe ich echt gemeint, okay, dann probieren wir es doch mal, ja? Wir versuchen jetzt einfach mal den Tag rumzukriegen und gucken mal, wie es uns geht, wie wir hungrig werden, wie wir auf die Toilette müssen und so weiter. Und habe dann auch den Vorschlag gemacht, dass wir in die Stadt weiter reinfahren und noch ein paar Aktivitäten machen, die eigentlich nicht so geplant waren. Aber gut, dann machen wir das halt. Und dann haben wir echt so einen kleinen Städtetrip gemacht und sind halt durch München gecruised und mit der Straßenbahn gefahren, mit den Bussen gefahren, waren an dieser Eisbachwelle den Surfern zugucken, waren im Englischen Garten, waren auf dem Spielplatz, waren essen. Und ich habe schon gemerkt, es ist eigentlich alles gerade zu viel für meinen Sohn, weil er wirklich diese S-Bahn eigentlich unbedingt fahren wollte und jetzt halt versucht, diese Zeit rumzukriegen. Und dann war das wirklich auch, also wir haben das zwar alles gemacht, aber er war schlecht drauf, er hat viel genörgelt und dann auch immer wieder mal gesagt, er kann jetzt nicht mehr, es ist ihm alles zu viel, er will jetzt sofort mit dieser S-Bahn fahren und so. Und dann haben wir Gott sei Dank die Alternative gefunden, dass diese S-Bahn nämlich auch noch auf einem anderen Streckenabschnitt eben fuhr, bis zu der Baustelle eben. Aber eben auch erst ab einer gewissen Uhrzeit, also erst ab 15.30 Uhr, das war dann eben auch noch eine Zeit, die wir rumkriegen mussten. Und das war dann okay, dass er die Strecke dann gefahren ist und dann aber mit der anderen S-Bahn wieder nach Hause. Und das war einfach, also es sind halt so Tage, ne, wo man dann denkt, oh mein Gott, also wie viel kann ich mich jetzt wirklich nach diesem einen besonderen Wunsch dieses Kindes richten? Und wie ist es auch zu vereinbaren mit dem Geschwisterkind? Wie geht's jetzt gerade dem Geschwisterkind? Also das ist dann, da bin ich wirklich auf es ist Hochleistungsarbeit für mich als Mama, das irgendwie alles hinzukriegen und diese Bedürfnisse alle zu jonglieren und gleichzeitig auch noch meine eigenen zu jonglieren. Und als wir dann nach Hause gefahren sind, war ich fix und fertig. Ich war so durch mit dem Tag und ich konnte halt auch unseren Sohn total verstehen, weil es für ihn einfach, ja, super, super, super traurig war. Das war so sein Wochenhighlight, diesen einen Ausflug zu machen. Und ich hätte mich selbst auch echt ohrfeigen können, dass ich nicht in der Früh, also am Abend haben wir das noch gecheckt und da war noch alles in Ordnung. Aber in der Früh hätte ich einfach nochmal gucken müssen, fährt diese S-Bahn wirklich? Und da hätte ich das dann vielleicht auch schon gesehen. Aber nein, ich war so, ja, wir haben es ja gecheckt am Abend, alles gut, wir gehen jetzt los, ne? So. Naja, also das sind natürlich dann auch so diese Sachen, die dann einfach passieren. Und spannenderweise war dann auch so dieses andere, dieses andere Thema mit dem Schlaf, vor dem ich auch so Angst hatte. Und ich mir dachte, boah, so beide Kinder allein ins Bett zu bringen, ist eben für mich auch so schwierig, weil ich eben auch da so wenig Struktur gut reinbringen kann. Das kann mein Mann viel besser. Der ist da total klar, so jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und ich bin da überhaupt nicht so klar. Und wenn die Kinder dann sagen, oh, aber bitte noch, Mama, können wir bitte noch das und das machen oder nur eine Runde Uno noch spielen oder können wir bitte noch zusammen das Lied hören und tanzen? Dann bin ich halt so, okay, lass es uns tun. Und dann lasse ich mich oft selbst so mitreißen und bin dann so, yeah, okay, wir hören jetzt gleich noch das Lied und das Lied. Und dann, Chaos. Das ist einfach Chaos danach angesagt. Und ich habe mich richtig am Riemen gerissen, so für die Zeit jetzt da konsequenter zu sein. Ich habe auch wirklich meine ADHS-Medikamente jetzt ganz brav genommen für diese Zeit in den Ferien, wo ich jetzt so diese komplette Struktur den Kindern gebe. Weil ich wusste, die unterstützen mich jetzt und die sind jetzt einfach gut und wichtig. Und dann hat das tatsächlich überraschend gut funktioniert. Und ich war dann auch so, gut, um die Uhrzeit müssen wir das und das gemacht haben. Und ich habe mir Timer mit meinem Handy gestellt. Also wirklich so Wecker, die dann klingeln zu gewissen Uhrzeiten. Und mich dann daran erinnert haben, dass jetzt das und das beginnt oder das und das. Also deswegen, es war jetzt schon völlig neu irgendwie so mal, diese Strukturen auch alleine zu machen. Und so diese Arbeitszeiten abzuwechseln und auch gar nicht in Urlaub zu fahren in den Sommerferien. Aber es war dann auch überraschend cool und im Großen und Ganzen auch schön. Also weil wir eben auch dieses Ding hatten, so jeder darf sich was aussuchen am Tag, was man macht. Und ja, klar, da war dann auch eben vier von sieben Tagen S-Bahn fahren immer mit dabei, wo ich dann aber auch mal gesagt habe, du aber heute mal, such dir doch heute mal was anderes als S-Bahn aus. Ne? Oder vielleicht kriegen wir da nur eine ganz kurze S-Bahn-Strecke irgendwie rein. Und dann konnte ja ich auch mir andere Sachen dafür dann wünschen. Oder ich habe dann vorgeschlagen, dass wir einen Ausflug mal machen, da und dahin. Und das hat dann auch überraschend gut geklappt, weil ich so klar war und ich so strukturiert war. Und trotzdem ist es halt auch echt erschöpfend. Also ich habe dann auch immer für zwei Tage in diesen Wochen, habe ich dann auch immer noch eine von den beiden Omas mit integriert, die dann ein Kind im Wechsel nimmt, so dass ich dann auch mit einem Kind mal nur was mache. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, die wollte ich auch noch unbedingt erwähnen. Wisst ihr, andere Familien oder andere Kinder, die haben ja Freundschaften und die treffen ja in den Sommerferien auch ganz oft Freunde und sind dann bei Freunden. Und das ist halt sowas, das haben wir überhaupt nicht. Also unsere Tochter, die ist schon echt beliebt und die wird zu ganz vielen Geburtstagen eingeladen. Aber sie ist jetzt nicht diejenige, die proaktiv zu mir kommen würde und sagen würde, wenn sie die Kinder nicht jeden Tag, also wenn die Kinder nicht im Kindergarten sieht, ne? Im Kindergarten ist dann schon so, dass sie sagt, Mama, kann heute die und die oder der und der zu mir kommen zum Spielen. Aber so in den Ferien ist es für die auch so aus den Augen, aus dem Sinn. Und bei unserem Sohn sowieso. Also der würde niemals proaktiv irgendwie mit jemandem spielen wollen. Das würde dem nicht in den Sinn kommen. Und dann dachte ich mir auch so, ja, es ist eigentlich so krass. Also wenn ich jetzt nicht aktiv jemanden bitte, mich zu unterstützen, wie eine Oma oder auch Freundinnen, bei denen ich dann auch mal angefragt habe, so hey, boah, ich habe gerade gesehen, wir haben schon wieder keine Milch, wenn du heute zum Supermarkt gehst, kannst du uns einfach 3 Liter Milch mitkaufen, ne? Dann auch wirklich genau, welche Milch abfotografiert, weil auch das ist ja voll wichtig hier. Bei einem der Kinder muss es immer genau die gleiche Milch sein. Und dann machen die das. Aber wenn ich nicht proaktiv solche Dinge einfordere, dann bin ich komplett ja auf mich gestellt mit beiden Kindern. Und halt auch mit 2 Kindern, die einfach echt pflegeintensiv sind. Also die einfach intensiv in ihren Bedürfnissen sind. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen auf einem Geburtstag von einer sehr guten Freundin. Und die hat am See gefeiert und hat gemeint, ja, bringt eure Kinder und eure PartnerInnen mit. Jeder ist willkommen. Und ich bin dann aber alleine hin und habe dann die anderen so erlebt und die anderen Kinder und war wieder einmal sprachlos, wie easygoing diese Kinder alles sind. Also das ist für mich schon heftig, das zu erleben. Also das tut schon auch einfach weh, da so diesen direkten Vergleich zu sehen, wie einfach es andere Eltern haben. Also natürlich, ich weiß, das ist ja dieser Vergleichsmoment und die haben vielleicht ja auch intensive Momente mit ihren Kindern und vielleicht war das auch ein besonders guter Tag, den ich da jetzt einfach erwischt habe. Aber es passiert mir ja schon häufig, ja, und Neurodivergenz ist ja auch einfach anstrengend, das ist ja genau das Thema. Und wenn ich dann das so miterlebe, und dann habe ich auch mit einer Freundin mich unterhalten und dann war ich plötzlich so, boah, krass, deine 4-jährige Tochter ist ja mit dabei. Hey, ich habe die jetzt 2 Stunden lang einfach völlig vergessen, dass die da ist, weil die nicht aufgefallen ist, weil die einfach mitgemacht hat, weil die still da saß, weil die schön gespielt hat, weil die nicht groß was wollte. Und das ist schon... ja, das ist schon einfach anders bei uns. Und bei uns ist das alles einfach viel, viel intensiver. Wir haben viel mehr Aufs und Abs. Alles muss viel mehr geplant und besprochen und strukturiert werden. Und es ist so, wo ich denke, hey, bei anderen Leuten läuft es einfach so. Die müssen da nicht groß was planen oder besprechen oder die brauchen auch keine Oma als Backup-Plan für den Fall, dass eins der beiden Kinder einfach nicht mitmacht oder ausflippt, sondern die sagen dann so, ach, was wollen wir heute machen? Jetzt machen wir heute mal das, jetzt machen wir heute mal das. Und dann geht's los und ja, wie, ich finde dann auch oft, wie die Belastungsgrenze von diesen Eltern mit diesen einfachen Kindern dann ist, wo die dann so mit den Kindern schimpfen oder also jetzt hör doch mal auf, jetzt reicht's aber doch mal, wo ich dann denke, sorry, aber da, also das ist ja, das würde ich mir, das wäre für mich ein Spaziergang bei Sonnenschein, wenn mein Kind in dieser, wenn das für mich intensiv wäre. Aber ja, ich weiß, die Intensität ist ja für jeden anders und die sind genauso an ihrem Limit, wie ich an meinem Limit bin, weil man gewöhnt sich ja auch an ganz vieles. Aber das ist jetzt einfach für mich nochmal so ja, ein Augenöffner gewesen. Und deswegen wollte ich es auch jetzt im Podcast erwähnen, weil hier ja auch die allermeisten Eltern von neurodivergenten Kindern zuhören, um euch einfach nochmal zu sagen, hey, diese Sachen, die wir so machen, vor allem auch in diesen besonderen Zeiten wie Sommerferien oder generell Ferien, das ist schon einfach eine andere Hausnummer. Und das ist herausfordernd und anstrengend. Und wir dürfen uns dafür echt viel, viel öfter loben und viel, viel öfter auch ganz aktiv auf das Gute schauen und ja, da auch wirklich gut zu uns sein, also wirklich uns gut um uns selbst kümmern und nicht immer, wenn wir was für uns tun, gleich so ein schlechtes Gewissen bekommen, weil es ist krass, was wir im Alltag leisten. Das können sich Menschen, die das nicht tun, die können sich das gar nicht vorstellen. Es geht nicht, finde ich. Ja, so, das war mein Abschlusssatz zum August-Recap. Ich hoffe, ihr konntet da bei der ein oder anderen Sache relaten oder schmunzeln oder denkt euch, hey, cool, der Isa geht's genauso. Die ist auch mit dem Essen immer komplett überfordert. Bei uns dürfte auch niemand von außen zugucken, wie es bei uns am Esstisch abgeht. Naja, also man denkt ja immer so, oh Gott, ne, ich sitze hier so ganz alleine in meinem Boot und es ist alles so abartig und wenn andere Leute das mal wissen würden, wie es bei uns eigentlich zugeht. Ja, naja, also wenn man einfach neurodivergente Kinder hat, dann glaube ich, sitzen wir da alle ganz schön im selben Boot. In diesem Sinne, gönnt euch was, wirklich, gönnt euch regelmäßig was, tut euch was Gutes, lasst es euch gut gehen. Bis bald, alles Liebe, eure Isa.
Es gibt Geschichten, die werden kaum erzählt, weil sie wehtun.
Man hat immer Paare gesehen, wo es sofort geklappt hat und alle waren happy und der ganze Freundeskreis hat Babys bekommen.
Doch was passiert, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt?
Ja, das war ein Familienfest und da sind wir zwischendrin raus, in den Parkplatz, ins Auto und ich habe dir in den Bauch gespritzt. Da haben wir gesagt, oh Gott, wie die Junkies hier.
Ich bin Fanny Michaelis und das ist Du fehlst. Ein Podcast, in dem ich mit Frauen und Männern gesprochen habe, die sich sehnlichst ein Kind wünschen und das einfach nicht funktioniert. In diesem Podcast bekommen genau diese Geschichten ihren Platz.
Das ist dann so ein Ohnmachtszustand.
Und das Schlimmste ist tatsächlich zuzugucken, wie es an meiner Frau halt zerrt.
Ich will wissen, wie machen sie weiter und was gibt ihnen Kraft, neue Entscheidungen zu treffen.
Mr. Wright, der ist halt jetzt nicht da. Dann machen wir es halt alleine.
Ich glaube, wir haben den Sinn des Lebens nochmal ganz anders für uns gefunden oder wie auch immer man es nennt, ne?
Du fehlst. Zu hören in ARD Sounds und überall sonst, wo es Podcasts gibt.